Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Tag. Bei Großereignissen wie einer Fußball-Weltmeisterschaft, bei Gedenkjahren wie dem Luther- oder aktuell dem Beethoven-Jahr oder bei der Bilanz, die die regelmäßig wechselnden Kulturhauptstädte Europas ziehen, ist immer die Frage, was bleibt? Lebendige Sportstätten oder leere weiße Elefanten? Ein neuer Blick auf die Jubilare oder nur viel bedrucktes Papier? Wir fragen heute, was hat die Athener Kunstszene von der Documenta dort gehabt? Denn die Weltkunstschau unter Adam Cimcik machte vor 2,5 Jahren kurzerhand einen neuen Standort auf und natürlich waren die Ansprüche gewaltig. Dazu später mehr. Wir schauen außerdem auf Entstehung und Geschichte des Völkerbundes. Morgen vor 100 Jahren wurde er gegründet. 3 Ausstellungen in Genf erzählen davon. Zuerst aber zum Film. Freies Land von Christian Ahlwardt kommt ins Kino und das ist Anlass für uns, Deutschland auch als Krimiland einzuordnen. Ahlwardt hat einen Film gedreht, der in der Nachwendezeit spielt und dafür den spanischen Krimi La Isla Mínima von Alberto Rodriguez aus dem Jahr 2014 adaptiert. Darin ging es um das spurlose Verschwinden 2 Schwestern, aber auch um Spanien 5 Jahre nach Franco. Jetzt also nicht Mörderland, so hieß Rodriguez' Film auf Deutsch, sondern Freies Land mit 2 verschwundenen Mädchen und einem Ermittlerduo aus Ost und West. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus. Frau Nicodemus, ist mit diesem Titel ein Gegensatz formuliert zur Vorlage oder nur der andere gesellschaftliche Rahmen angedeutet?
Ja, schon der andere gesellschaftliche und auch kulturelle Rahmen. Also ich meine, Sie haben es ja schon angedeutet, der spanische Film, der spielte ja in einer Provinz, in der spanischen Provinz, über der noch der Schatten der frankistischen Diktatur lag. Und jetzt Freies Land von Christian Ahlwardt wiederum, der spielt ja kurz nach der Wende. Und da, muss man erstmal sagen, wurden einfach ein paar Parameter erstmal schlichtweg ausgetauscht. Und das ist ja auch sehr legitim. Bach und Stein, die beiden Polizisten hier, die kommen ja aus dem Osten und dem Westen. Und wie der eine halt in dem spanischen Film eine frankistische Vergangenheit hat, hatte Ossi eine Vergangenheit bei der Stasi. Das ist leider auch ein bisschen klischeehaft inszeniert. Und dieser neue Film lebt aber sehr von der Spannung zwischen diesen beiden Ermittlern, wie auch im spanischen Original, aber hier beäugen sie sich noch misstrauischer, eben auch, ja, müssen aber auch eine vorübergehende Solidargemeinschaft bilden, weil sie ja in dieser zutiefst provinziellen, auch von Landflucht geprägten Gegend da in der Oder-Region diese grausamen Serienmorde an den jungen Frauen auch aufklären müssen. Und das ist eben eine Umgebung, die ihnen ablehnend, negativ, auch misstrauisch gegenübersteht. Und man muss erstmal vielleicht würdigen, dass dieser Film in diesem Setting eine große Casting-Leistung erstmal ist, weil Felix Kramer und Christian Pütter, die spielen diese beiden Ermittler auf ganz großartig introvertierte Weise, finde ich. Die haben beide so eine große physische Präsenz, aber auch so eine hilflos introvertierte Männlichkeit, ein in sich gefangen sein. Und auch die Landbewohner von der Fischfarmerin bis zur Kneipenbedienung sind allesamt großartig gespielt und gecastet.
30 Jahre danach guckt man ja wirklich sehr gerne nochmal hin, auch wenn Ostdeutschland nach der Wende sehr, sehr grau war. Wie sieht denn diese Provinz in Mecklenburg-Vorpommern im Film aus?
Ja, sie sieht grau aus, tatsächlich. Aber es ist schon auch der Versuch einer etwas anderen Krimi-Ästhetik. Ich meine, allein die 80er-Jahre-Krawatten des Ossi-Ermittlers, die sind schon eine Wucht. Und von der Ästhetik her erinnert der Film wirklich mit seinem düsteren Licht oder auch diesen etwas grauen, entsättigten Farben an die düstere Bildgestaltung vieler aktuell amerikanischer Krimiserien und auch die Aufnahmen dieser ostdeutschen Landschaft, die Sümpfe, die einsamen Straßen durch die Flusslandschaften. Das könnte teilweise auch in amerikanischen Südstaaten spielen. Und ich finde, es ist schon ein interessanter Versuch, diese Ästhetik, diese Adaption auch von amerikanischen Bildgestaltungsparametern, wirkt aber auch streckenweise ein bisschen gekünstelt und ich würde mal sagen fast aufgepimpt. Ja, also es gibt ganz viele Drohnenaufnahmen, die sind erzählerisch zum Großteil völlig unmotiviert und dazu hört man auch eine unheimliche, raunende Musik. Da wirkt dann auch ein Bierglas noch fatal und unheimlich auf dem Kneipentisch und man denkt dann, hey Junge, fahr doch mal die bildgestalterischen Gänge ein bisschen runter und verlass dich mal auf deine Darsteller.
Der Regisseur Christian Ahlwardt ist ja tatsächlich bekannt als jemand, der Genres sehr, sehr gut bedienen kann und das auch gerne tut. Aber wenn wir Krimi sagen, Frau Nicodemus, dann meinen wir in Deutschland ja fast ausschließlich das Fernsehen.
Ja, das ist auch ein bisschen schade, im Gegensatz zum Beispiel zum französischen Kino, das da ja auch eine sehr große Tradition hat, die nie abgebrochen ist. Und Christian Albert, muss man sagen, der hat ja schon in Hollywood gedreht. 2009 zum Beispiel ein Horror-Thriller mit René Zellweger, der kam zwar sehr schlecht an, aber immerhin hat er es dahin geschafft. Und ansonsten hat er eben in den letzten Jahren sehr viel Fernsehen gemacht, eben auch Tatortfilme mit Til Schweiger, sehr viele. Und die auch ja auch was Aufgepimptes haben, kann man einfach mal so wertfrei sagen. Mhm. Ja, und der deutsche Krimi oder Thriller ist ja eben, Sie sagen, ist völlig vom Fernsehen okkupiert. Und da ist ja auch dieser Regionalismus durch die Polizeiruf- und Tatort-Produktionsformen ja schon in die Drehbücher eingeschrieben. Und wenn man jetzt in Deutschland Kinokrimi dreht, dann muss man ja irgendwie einen Weg finden zwischen den coolen Cops des US-Kinos und diesem deutschen TV-Regionalismus. Und ich finde schon, es gibt da gute Beispiele. Regisseur, zum Beispiel wie Dominik Graf, dem gelingt das immer wieder. Also wenn man so an seine großartige Serie Im Angesicht des Verbrechens denkt. Und jetzt Christian Albert, Jahrgang 1974 übrigens, ja, der ist da vielleicht noch, könnte man sagen, in so einer Art Experimentierstadium, aber ich finde das schon sehr interessant, weil ein Ergebnis dieses Experiments, auch wenn es ein paar Klischees hat und eben ein bisschen ja, sehr posenhaft wirkt, ist doch, dass man sich jetzt, finde ich, schon auf seinen nächsten Kinokrimi freut. Und das ist schon in der deutschen Kinolandschaft was Außergewöhnliches.
Das Kino holt sich den Krimi zurück. Vielen Dank, Katja Nikodemus. Sie sprach über Christian Alwarts Film Freies Land, ab heute im Kino. Der Multilateralismus hat es derzeit schwer und nicht nur wegen Donald Trump, der statt auf Verträge und Abkommen auf Drohgebärden und Alleingänge via Twitter setzt. Auch in Europa erstarkt der Nationalismus und die Briten arbeiten sich jetzt schon seit Jahren an den EU-Verträgen ab in einem Politdrama mit noch unbekanntem Ausgang. In Genf erinnern gleich drei Ausstellungen deshalb hochaktuell daran, dass mit dem Versailler Vertrag, der morgen vor 100 Jahren in Kraft trat, auch der Völkerbund seine Arbeit aufnahm. Zum ersten Mal gab es mit ihm ein Forum für Frieden und Verständigung aller Staaten dieser Welt. Der Multilateralismus heutiger Prägung geht auf diesen Völkerbund zurück, zu dessen Entstehen viele intellektuelle Denker und Schriftsteller beigetragen haben, dessen Wurzeln aber weit auch in die Frühgeschichte zurückreichen, weiß Marc Engelhardt, der die Ausstellungen für uns gesehen hat.
Die Schrift war gerade erst erfunden, da nutzten sie die ersten Herrscher, um einen Friedensvertrag zu schließen. Es ist ein zerbrechlich wirkender, eng mit sumerischer Keilschrift bedeckter Tonzylinder, den Direktor Jacques Berchtold der Ausstellung über Krieg und Frieden in der Genfer Fondation Martin Bodmer vorangestellt hat.
Das ist ein Friedenstraktat zwischen Uruk, einer uralten Stadt, und seiner Nachbarin. Aber die schlechte Sache ist die Sache, dass auf diesem Traktat ist es geschrieben, wir machen nicht mehr den Krieg gegeneinander, aber gegen eine dritte Stadt.
Und so trug der erste völkerrechtliche Vertrag vor mehr als 4400 Jahren den nächsten Krieg bereits in sich. Auch danach seien Friedensverträge stets für die Ewigkeit verfasst und doch gebrochen worden, sagt Berchtold. Für eine Bilanz zu 100 Jahren Multilateralismus, die in Genf aus Anlass der Gründung des Völkerbunds 1920 mit gleich drei Ausstellungen gewürdigt werden, klingt das arg pessimistisch. Doch es gibt auch die andere Seite, betont Pierre-Étienne Bourneuf. Schriften, die globalen Frieden überhaupt erst denkbar werden ließen. Der Historiker und Archivar bei den Vereinten Nationen verweist auf die Memoiren, die der Duc de Sully, Premierminister von Heinrich dem IV. 1662 verfasste.
In the last chapters in these memoirs, the Duc de Sully presents.
Im letzten Kapitel präsentiert er die große Idee des französischen Königs, eine Föderation aus 15 europäischen Königreichen, die ihre Abgeordneten in einen Senat schicken sollen, dessen Aufgabe, die Beziehungen zwischen den Reichen zu pflegen und Krieg zu vermeiden.
Countries to avoid conflicts.
Realität wurde die Vision Heinrichs des IV. Erst im Völkerbund. Dessen Satzung zur Förderung der Zusammenarbeit der Nationen und zur Gewährleistung von Frieden und Sicherheit, wie es im Versailler Vertrag heißt, hat viele Vordenker. Erasmus von Rotterdam, Immanuel Kant oder Jean-Jacques Rousseau. Und den Pazifisten Leo Tolstoi mit seinem Hauptwerk Krieg und Frieden. Das Originalmanuskript in Russland als Staatsschatz gehütet, ließ Jacques Berchtold unter Polizeischutz einfliegen.
Für Tolstoi ist es immer gesagt, man kann nicht von Regeln sprechen, wenn man von Krieg spricht. Der Krieg ist die absolute Barbarei.
Dass Krieg dennoch Regeln braucht, zeigt ein anderes Werk, die Schlacht von Solferino, 1862 geschrieben, vom Genfer Kaufmannssohn Henri Dunant. Ein Jahr später gründete er das Rote Kreuz. Es garantiert das humanitäre Völkerrecht, das Regeln für den Krieg festlegt, wie die, dass Zivilisten und feindliche Soldaten geschont werden müssen. Eine damals unerhörte Idee, der das Rotkreuz und Rothalbmondmuseum einen Rückblick auf 150 Jahre International Review of the Red Cross gewidmet hat. In dem wissenschaftlichen Journal veröffentlichen jene, die die von Dunant begründeten Regeln bekannt machen und weiterentwickeln wollen. Eine Aufgabe, die auch nach 11.000 Seiten noch nicht erledigt ist. Denn humanitäre Helfer geraten derzeit wieder häufiger ins Fadenkreuz. Dagegen setzt die Review Aufklärung. Dass visionäre Denker und multilaterale Politik im Austausch stehen müssen, war in den Anfangsjahren des Multilateralismus selbstverständlicher als heute. Das belegen die Briefe von Albert Einstein, Béla Bartok oder Henri Bergson, die Pierre-Étienne Bourneuf aus dem Völkerbundarchiv geholt hat.
The idea of multilateralism.
Bei der Idee des Multilateralismus ging es nicht nur um Politik, sondern um die Förderung eines gegenseitigen Verstehens. Sonst wäre alles umsonst gewesen. Die Idee war, die brillantesten Köpfe zusammenzuholen, um Brücken zu bauen.
To build bridges.
Der Völkerbund ging im Zweiten Weltkrieg zugrunde. Der Multilateralismus überlebte. Alle drei Ausstellungen zeigen auf eindrucksvolle Weise, dass das den Männern und Frauen zu verdanken ist, die mutig genug waren, ihn schon früh zu denken und aufzuschreiben.
Marc Engelhardt über drei Ausstellungen in Genf zu den Wurzeln des Multilateralismus. Als Adam Cimczyk vor 2,5 Jahren die Documenta 14 zuerst in Athen beginnen ließ, waren die KritikerInnen mehrheitlich angetan von der Idee. Eine Art Kunstinfusion in beide Richtungen sollte das sein. Von Athen lernen, hieß das Motto. Am Ende war aber durchaus nicht sicher, ob davon auch nur eine Spur eingelöst wurde oder ob doch nur eine Kunstblase einen temporären Hype produziert hatte, der sich für die Weltkunststadt Kassel in einem millionenschweren Defizit niederschlug. Heute lässt sich der Anspruch einer nachhaltigen Documenta, die Geschichtsbewusstsein fördern und die Wiege der Demokratie feiern wollte, vor Ort überprüfen. Was hat die Documenta 14 in Athen bewirkt? Wie stehen Kunst- und Kreativszene heute da? Julian Ignatowitsch hat sich in Galerien, Kunsträumen und bei Künstlerinnen umgehört.
Metabolic Poetry und Guided Meditation steht auf der Ankündigung. Mitten in der Innenstadt von Athen lädt ein kleiner weißer Zettel dazu ein, Körper und Geist mal richtig durchzulüften. Was sich esoterisch anhört, ist ein Kunstevent. Die US-amerikanische Künstlerin Angie Kiefer empfängt zu einer Art Workshop samt Lesung und Meditation. Das Ganze findet in zwei kleinen Räumen statt, 2 Minuten vom geschäftigen Syntagma-Platz entfernt. Fast 50 Leute sind gekommen. Der Kunstraum wird angemietet von Radio Athens, einer Non-Profit-Kunstorganisation. Gründerin Helena Papadopoulos.
It started in 2015 and the idea is to create some kind of ICA, like an Institute for Contemporary Art.
Wir haben 2015 angefangen. Die Idee war, ein Institut oder eine Vereinigung für zeitgenössische Kunst zu schaffen. Wir haben keine großen Geldmittel. Wir haben diese kleinen Räume hier als eine Art Headquarter. Den Rest stecken wir fast alles in Inhalte und Kunst. Ob Ausstellungen, Talks, Screenings oder Publikationen.
Flexibel, unabhängig, nomadisch und interdisziplinär nennt Papadopoulos ihr kreatives Sammelbecken. Viele lokale und seit der Documenta auch internationale Künstler wirken daran mit.
When we started in 2015, there weren't that many.
Als wir 2015 anfingen, gab es noch nicht so viele unabhängige Kunsträume. Mit der Documenta hat sich das aber geändert. Mehr und mehr solcher Formate sind entstanden. Bis heute sind die meisten aber privat und nicht profitabel.
There's fewer commercial galleries.
Das kreative Potenzial ist groß, das vorhandene Budget klein. Die Krise ist weiter spürbar. Not macht erfinderisch. Radio Athens muss zum Beispiel für jedes Projekt neue Gelder sammeln und Kooperationen ausloten. Das heißt, man operiert nicht mit einem festen Budget und festen Partnern, wie das die meisten Institutionen in Deutschland machen. Flache Hierarchien, wenig Programmatisches, dafür viel Spontanes und Vorübergehendes. So präsentiert sich die Athener Kunstszene. Die Documenta vor 2 Jahren mit 340.000 Besuchern in Athen hat zwar nicht beim Geld, aber zumindest in Sachen internationaler Aufmerksamkeit Spuren hinterlassen, meint Papadopoulos.
Athen war Gesprächsstoff in den Künstlerkreisen rund um die Welt, auch bei Kunstinteressierten. Und das hat Dinge verändert. Zum ersten Mal kommen Leute her, nicht weil sie die Inseln oder das Parthenon sehen wollen, sondern weil sie die gegenwärtige Kunstszene erkunden wollen.
Und auch junge Künstler aus ganz Europa kommen heute eher nach Athen und lassen sich hier nieder. Oder sie kehren zurück, wie Künstlerin Ralu Panayotou, die hier aufwuchs und studierte, später nach Glasgow ging und jetzt wieder in ihrer Heimat lebt.
Die Documenta hat die Idee von Athen neu belebt, als Wiege Europas, als Mythos.
Ob die Kunstschau auch ganz direkt die Lage für die lebenden Künstler hier verbessert habe, Panayotou zögert. Dann sagt sie,
es geht, glaube ich, nicht um einen direkten Effekt. Das ist eine Sache, die man ganzheitlich und langfristig betrachten muss.
Wer sich unter Künstlern umhört, erfährt jedenfalls immer so viel. Wohn- und Arbeitsraum sind in Athen vergleichsweise günstig. Der Lebensstandard, Essen und Wetter sind gut. Die Metropole bietet Inspiration und wenig Einstiegshürden. Die große Leerstelle bleibt aber inmitten der vielen unabhängigen Kunstinitiativen die eine große Institution für Gegenwartskunst, die alle herbeisehnen, auch Helena Papadopoulos.
Wir brauchen jetzt langfristige Strukturen und öffentliche Institutionen, die eine kulturelle Bedeutung übernehmen und nicht nur der Spielball der Politik sind. In Griechenland ist es so, wenn eine neue Regierung kommt, ändert sich alles im kulturellen Sektor, was eine kontinuierliche Entwicklung sehr, sehr schwierig macht.
Never allows for anything to develop in the end.
Bestes Beispiel, nicht weit von der Akropolis, befindet sich in einem ehemaligen Brauereigebäude das National Museum of Contemporary Art, kurz EMST, oder das, was alle hier die Idee eines Museums nennen. 2017 für die Documenta war es der Hauptausstellungsort, doch bis heute hat es nicht geöffnet. Kein Konzept, kein Programm, noch nicht einmal eine Direktorin. Alle Interviewanfragen blieben unbeantwortet. So viel erfährt man auf der Homepage. Die Vorbereitungen laufen. Bald soll die permanente Sammlung der Öffentlichkeit gezeigt werden. Aber das heißt es schon lange. Wer die auch auf dem Kunstmarkt aufstrebenden griechischen Künstler sehen will, geht am besten zu einer der renommierten internationalen Galerien wie The Breeder im Nordwesten der Stadt. Aktuell zeigen sie hier Lena Kitsopoulou, eigentlich eine Film- und Theaterregisseurin, die auch mit Pinsel, Acrylfarbe und Spraydose umzugehen weiß. Ihre verstörenden Familienporträts erinnern an Gemälde von Maria Lasnik und Francis Bacon. Galeristin Nadia Gerasuni hat nicht viel Zeit, dafür viel Arbeit. Der Markt für Gegenwartskunst in Griechenland sei schwierig, sagt sie. Theater und Literatur seien nach wie vor die massentauglicheren und angeseheneren Kunstformen. Aber das eröffne auch Chancen.
During the financial crisis there wasn't a strong market here, so people were liberated from the market.
Die Krise hat die Leute hier vom Markt befreit. Wenn es keinen Markt gibt, dann kannst du auch nicht kommerziell sein. Es ist also die Zeit, in der du Ideen und Grenzen austesten kannst und richtig frei sein kannst. So entsteht wirkliche Meinungsfreiheit.
Wird seit der Documenta mehr Kunst verkauft? Nein. Der ein oder andere Künstler sei bekannter geworden. Ja. Bestes Beispiel Andreas Angelidakis, der mit seiner Schaumwürfelinstallation Demos in Kassel nicht zu übersehen war. Generell meint Galeristin Gerasuni,
die Documenta hat Athen Aufmerksamkeit gebracht. Es gab und gibt einen Zulauf an Kreativen und Machern.
Einer, der schon sein ganzes künstlerisches Leben hier ist und alle 2 Jahre das größte Athener Kunstevent, die Biennale, organisiert, ist der Künstler Pokayo. Er äußert sich auch kritisch über die Documenta in Athen 2017.
That was sad.
Als die Documenta kam, wollte sie mit unabhängigen Initiativen zusammenarbeiten. Aber letztlich hat sie dann fast nur mit staatlichen Einrichtungen kooperiert. Das hat viele Leute hier enttäuscht.
Let down.
Auch ein Engagement mit seiner Biennale scheiterte. Hängen geblieben sei eher wenig. Die staatlichen Institutionen seien nach wie vor träge und unbeweglich, sowie risikoscheu. Soziale Absicherungen fehlten. Kulturell verlässt man sich voll und ganz auf den Glanz der antiken Schätze.
Je länger die ökonomische Entwicklung stagniert, umso mehr bleiben wir in unserer Vergangenheit stecken. Wir werden ein großes Museum.
Befürchtet Pocayo und sorgt sich auch um den Rechtsruck im Land. Die beiden rechtspopulistischen Parteien, die griechische Lösung und die goldene Morgenröte, kamen bei den Europawahlen im vergangenen Jahr zusammen auf fast 10%. All das seien die Folgen der Schuldenkrise. Das bleibt weiterhin das Thema, das die Gegenwartskünstler in Athen und Griechenland beschäftigt und auf das man eine Antwort sucht.
During our lifetimes, we witnessed a tragedy.
Wir haben eine Tragödie erlebt, aber wir haben es kulturell immer noch nicht geschafft, daraus etwas Aussagekräftiges zu machen, eine Geschichte zu erzählen. Wenn das der Trojanische Krieg ist, fehlt uns Homer, der von dieser Tragödie berichtet. Dabei ist das eine ganz wichtige Sache, eine große Lehre. Was passiert nach der Krise? Wir müssen das wissen.
Eine Antwort darauf konnte die Documenta 2017 unter dem Motto »Von Athen lernen« nicht liefern. Trotzdem sind Optimismus und Aufbruchsstimmung in der freien Athener Kunstszene bemerkenswert. Es wird experimentiert, mehr und mehr Leute beteiligen sich und vielleicht finden sich einige kleine Krisenerklärungen schon im Herbst dieses Jahres auf der nächsten Athen-Biennale. Es muss ja nicht gleich ein Homer sein.
Julian Ignatowitsch war für uns in Athen und hat mit Künstlerinnen und Kreativen über die Wirkung der Documenta 14 gesprochen. In Dresden wurde eine Lesung mit Uwe Tellkamp abgesagt und die Kulturwelt hat ihre nächste Debatte um Meinungsfreiheit. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Ja, wer in diesen Tagen eine Lesung mit dem Schriftsteller Uwe Tellkamp absagt, der muss wohl damit rechnen, dass das nicht unkommentiert bleibt. Und so war es dann auch. Der umstrittene Autor sollte in Dresden aus seinem neuen, noch unveröffentlichten Roman lesen, zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe, organisiert von der rechtsgerichteten Zeitschrift Tumult. Der Förderverein des Schlosses, in dem das Ganze stattfinden sollte, hat die Veranstaltungsreihe nun aber wieder abgesagt. Und zwar, weil sie nicht mit dem Neutralitätsgebot des Vereins zu vereinbaren sei. Tellkamp war vor 2 Jahren in die Kritik geraten, weil er öffentlich AfD- und Pegida-nahe Positionen vertreten hatte. Daraufhin hatte sich sein Verlag, der Surkamp Verlag, von ihm distanziert. Die Zeitschrift Tumult vermutet nun auch hinter der Absage der Lesung politische Gründe und spricht von einer, Zitat, Unterwerfungsbereitschaft gegenüber dem Drohpotenzial linker Gruppen. Der Intendant des Dresdner Staatsschauspiels, Joachim Clement, hingegen äußerte Verständnis für die Absage. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er,
es war eine Veranstaltungsreihe angekündigt, in der unterschiedliche Menschen auftreten, unter anderem ein Althistoriker, Egon Fleig, der ein Buch veröffentlicht hat, wo unter anderem die Flüchtlingspolitik als Staatsstreich abgetan wird, kirchliche Funktionäre als Lügner und Massenmedien als Pflichtlügner bezeichnet werden. Also da ist man natürlich in einem Umfeld, wo man Verschwörungstheorien bedient und eigentlich rechtsradikale Propaganda in das Umfeld gerät. Und dass das ein Verein spät merkt, ist ärgerlich genug. Gut ist doch, dass er es gemerkt hat.
Joachim Clement, der Intendant des Dresdner Staatsschauspiels, zur Absage einer Lesung mit Uwe Tellkamp. Und 2 Personalien aus der Filmwelt haben wir zu vermelden. Der britische Schauspieler und Oscar-Preisträger Jeremy Irons wird Jurypräsident der diesjährigen Berlinale. Die 70. Ausgabe der Berliner Filmfestspiele beginnt am 20. Februar. Es ist die erste Berlinale nach der Ära Dieter Koslik. Die erste Berlinale also unter dem neuen Führungsduo, bestehend aus dem künstlerischen Leiter Carlo Chatrion und Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Und die 2. Personalie ist eigentlich eher eine Nicht-Personalie. Die Oscar-Verleihung in Los Angeles wird auch in diesem Jahr ohne Moderator stattfinden. Stattdessen sollen bei der Gala am 9. Februar Promis aus der Film- und Entertainment-Branche die Preise überreichen und Reden halten. Also ganz ähnlich wie auch schon im vergangenen Jahr. Damals war der eigentlich vorgesehene Moderator Kevin Hart kurzfristig wieder ausgeladen worden. Vorausgegangen war eine Debatte um seine homophoben Äußerungen. Das gerade zu Ende gegangene Jahr 2019 war ein gutes Jahr für die Buchbranche. Zu diesem Schluss kommt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Denn der Umsatz auf dem Buchmarkt ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In den wichtigsten Vertriebswegen, also etwa im Onlinehandel, in Kaufhäusern und im Bahnhofsbuchhandel um knapp 1,5% und in den kleineren Buchläden um 0,5%. Vor allem Sach-, Kinder- und Jugendbücher verkauften sich deutlich besser als im Vorjahr, teilte der Börsenverein heute mit.
Und das war Kultur heute nach den Nachrichten. Und gibt es hier die Informationen am Abend und darin unter anderem die Krise am Golf, die AfD-Parteispendenaffäre vor Gericht und die Bilanz der katholischen Kirche 10 Jahre nach dem Missbrauchsskandal. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke für Ihr Interesse.